Die Union hat einen Politikwechsel versprochen. Das klingt nach großem Wurf. Der muss jetzt aber gerade Stück für Stück mühsam in Koalitionsverhandlungen mit der SPD erarbeitet werden. Und eines der Wahlversprechen von Friedrich Merz, das wurde ja auch schon abgeräumt. Die Schuldenbremse wird gelockert und mehr Geld aufgenommen für die Infrastruktur. Das sorgt für Unruhe bei der Basis der Christdemokraten. Und die Abschaffung des Heizungsgesetzes, die wurde auch in Aussicht gestellt. Und natürlich eine völlig andere Migrationspolitik. Wird das nun alles so kommen? Und wenn nicht, liegt das dann an der SPD, an der EU oder doch an den Umständen, die sich geändert haben? Was bedeutet das für das Vertrauen in die neue Regierung? Wählertäuschung oder Sachzwang? Wie glaubwürdig ist Politik? Unser Thema jetzt.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen aus Berlin, das sind meine Gäste. Christina Dunz ist stellvertretende Leiterin des Hauptstadtbüros des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Veit Medig leitet das Politikressort des Stern. Professor Dr. Michael Eilfurth ist Vorstand der Stiftung Marktwirtschaft und Honorarprofessor an der Universität Tübingen und als ehemaliger Büroleiter eng verbunden mit Friedrich Merz. Ich begrüße Professor Dr. Wolfgang Schröder. Er ist Professor für das politische System der Bundesrepublik Deutschland an der Universität Kassel und er war Mitglied der Grundwertekommission der SPD. Frau Dunz, jetzt soll es in dieser Woche einen Durchbruch geben für die Koalition. Also kann das gelingen, war vielleicht auch schon letzte Woche angedacht. Aber es ist klar, man arbeitet miteinander irgendwie die schwierigen Themen ab, nachdem all die Papiere ja veröffentlicht worden sind, nicht von der Koalition selber, sondern von anderen. Also was würden Sie sagen, auf welchem Weg ist man da gerade?
Also ich würde sagen, der weiße Rauch ist noch eher lange nicht in sich. Ich glaube nicht, dass es diese Woche etwas wird. Ich glaube, wenn die es wirklich sehr gut hinbekommen, dann nächste Woche. Das hängt ja auch so ein bisschen immer daran, dass die SPD gesagt hat, sie befragt ihre Mitglieder und dafür gibt es eine Frist. Also man muss 10 Tage rechnen die ein und wenn man dann bis Ostern fertig sein will, müsste es am Montag den Durchbruch geben. Mittlerweile ist das gelockert worden. Wir können auch über die Osterferien befragen oder sogar über die Osterferien verhandeln. Aber Ostern bleibt als Termin, dass man etwas vorweist, um auch die Handlungsfähigkeit, von der ja alle sprechen, dann wirklich unter Beweis zu stellen.
Und da geht es ja darum, ist es wichtiger, die Koalition wirklich schnell hinzukriegen oder geht es darum, zu zeigen gegenüber seiner eigenen Partei, dass das ist unser Profil?
Naja, ich würde sagen, es geht darum, die Koalition vernünftig hinzukriegen und dann können die auch eine Woche länger verhandeln. Das ist nicht, glaube ich, das Problem. Und es wird jetzt von Anfang Mai der Kanzlerwahl gesprochen, dann ist das auch auf dem Weg. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass das klappt. Und es heißt auch noch nicht, dass die SPD-Basis zustimmen wird.
Mhm. Herr Medig, wie sehen Sie es in der, es wächst ja schon auch so ein Druck auf Friedrich Merz. Es gibt schon einige Stimmen aus der Partei, die gesagt haben, naja, diese radikale Kehrtwende in der Schuldenpolitik finden wir nicht gut. Und in Richtung Migrationspolitik, da muss er echt was sozusagen nach Hause bringen. Also wie viel Kompromiss kann sich denn eigentlich Merz noch erlauben?
Na, er ist natürlich so ein bisschen auch Gefangener der politischen Umstände. Ne? Er weiß, dass die SPD eigentlich seine einzige Option ist, um Bundeskanzler zu werden. Er ist also verdammt zum Kompromisse machen. Und andererseits ist er aber natürlich unter Druck von der AfD, die sich so ein bisschen als letzte disruptive Kraft in unserem politischen System inszeniert. Und er ist also zu einem eigenen Veränderungsprogramm auch gezwungen. Und in dieser sozusagen Problematik befindet er sich. Und da wird er gerade so ein Stück weit zerrieben. Also ich glaube schon, dass er da was vorlegen muss jetzt, was so ein bisschen dem Merzschen Geist, mit dem er auch im Wahlkampf aufgetreten ist, entspricht. Also ob das jetzt die Migrationspolitik oder die Steuerpolitik, ich würde sagen vor allem die Wirtschaftspolitik ist. Ansonsten wird das sozusagen eine sehr unruhige Legislaturperiode, glaube ich, auch in seiner eigenen Partei.
Mhm. Herr Eilfurth, inwieweit hat Merz schon ein Glaubwürdigkeitsproblem inzwischen, weil er halt eben bei der Schuldenbremse was nicht das getan hat, was er vorher gesagt hat, also, und weil es jetzt auch viel Kritik daran gibt, was würden Sie sagen?
Also ich sehe im Moment kein oder nur ein geringes Glaubwürdigkeitsproblem. Am Ende werden die Ergebnisse angeschaut. Was kommt dabei raus? Und deswegen auch der hysterische Unterton, mit dem jetzt jede Verhandlungszwischenstation da betrachtet wird und jedes Leck kommentiert wird und zugespitzt betitelt wird, damit es schöne Klickzahlen gibt. Also diese ganze Aufregung, die teile ich nicht. Ich warte jetzt mal die Ergebnisse der Koalitionsverhandlungen ab. Natürlich muss es ordentliche Ergebnisse geben. Aber ich glaube auch, dass ein Großteil unserer Bürger sehr wohl weiß, es gibt den Wahlkampf. Im Wahlkampf geht es um Unterschiede. Die Leute wählen lieber zwischen Schwarz und Weiß als zwischen Aschgrau und Steingrau. Es geht um Auseinandersetzung, es geht um Haltung. Und das zu verdeutlichen. Und dann gibt es eine Regierungsbildung. Da geht es nicht mehr um Auseinandersetzung, sondern um Zusammenarbeit. Da geht es um Kompromisse. Da geht es eben um Ergebnisse. Und insofern, die Leute wissen, was die SPD gemacht hätte, wenn sie 50% der Sitze bekommen hätte. Die Leute wissen, was die CDU machen würde, wenn sie 50% der Sitze hätte. Beide sind nicht in dieser Lage. Und deswegen wird es weder reine CDU-CSU-Politik geben, noch reine SPD-Politik.
Aber wenn das so ist, Herr Schröder, kann man denn dann vom Politikwechsel reden? Also, oder muss man diesen Punkt oder diesen Begriff nicht eigentlich dann ehrlicherweise abräumen?
Also der Begriff Politikwechsel ist eher ein ganz schwieriger, weil das deutsche System eigentlich von Kleinteilen Schritten lebt. Also Sie hatten eben gesagt, die AfD ist die letzte disruptive Kraft. Es ist die erste disruptive Kraft, weil normalerweise die Parteien in kleinen Schritten sich nach vorne bewegen. Ich würde Ihre Relativierung der Situation in Frage stellen, weil diese Ankündigung, wir haben kein Einnahmenproblem, wir haben nur ein Ausgabenproblem, wir werden die Schuldenbremse nicht angehen, höchstens in dem Punkt der Länder. Wir werden keine Steuererhöhungen machen. Das sind natürlich alles Punkte, die wirklichkeitsfremd sind und die darauf hinweisen, dass die CDU in der Opposition ihre Hausaufgaben nicht gemacht hat. Wenn man sich die Investitionen der europäischen Länder im Durchschnitt anschaut, der letzten 15 Jahre, da lagen die etwa bei 3,5% seitens des Staates. In der Bundesrepublik lagen sie unter 3% in diesem Zeitraum. Das heißt, jeder, der die Daten gelesen hatte, wusste, mit diesem System stimmt etwas nicht. Die Infrastruktur ist nicht in Ordnung. Die ökonomischen Probleme des ehemaligen Exportweltmeisters liegen auf der Hand. Also da sind ein Politikwechsel notwendig in einer ganz anderen Richtung. Und das hat er jetzt ja auch gemacht.
Ja, also war es ein falsches Versprechen sozusagen?
Ja, absolut. Und das war ja im Wahlkampf auch ganz vielen klar, dass Herr Merz das nicht einhalten können wird. Und so kann man sagen, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder hat er bewusst getäuscht, wir haben das Thema Wählertäuschung, oder er hat es nicht wirklich richtig eingeschätzt. Beides ist für den Staat eines Bundeskanzlers eine Hypothek. Und ich höre aus Unionskreisen, auch von Unionswählern, eine große Enttäuschung. Die sagen, sie haben sich genau darauf verlassen. Und sie haben auch in diesem Jahr noch nicht die AfD gewählt, weil sie ihm das geglaubt haben und nach der Wahl eine ganz schöne Ernüchterung kam. Und es gibt noch ein Glaubwürdigkeitsproblem von Herrn Merz. Und da muss man einfach noch mal den Umgang mit der AfD daran erinnern, dass er im November gesagt hat, er macht keine gemeinsame Sache und Ende Januar das sehr wohl gemacht hat. Auch das ist noch bei der SPD-Basis zumindest so, dass man sagt, da brauchen wir aber noch mal eine ganz klare Aussage von ihm, dass wir ihm vertrauen können.
Ich würde sogar so weit gehen, dass Friedrich Merz nichts so gut vorbereitet hat im Wahlkampf wie sein eigenes Glaubwürdigkeitsproblem. Also er hat sich so als McKinsey-Kandidat inszeniert, ohne das schon im Wahlkampf programmatisch durchzubuchstabieren. Also wir haben ja alle noch im Kopf, wie er bei der Rentenpolitik plötzlich klang wie ein Sozialdemokrat. Ja. Also der ganze Reformeifer, mit dem er seine Kandidatur auch für den CDU-Vorsitz unterlegte, der war im Wahlkampf plötzlich wie weggeblasen. Das AfD-Problem haben Sie angesprochen. Auch der Umgang mit den Grünen war natürlich insofern problematisch, als dass er schon hätte wissen können, dass er auf die Grünen wird angewiesen sein wird nach der Wahl, in welcher Form auch immer. So ist es ja dann auch gekommen. Also ich glaube schon, dass sozusagen das, was Friedrich Merz jetzt erlebt, auch ein bisschen die Rechnung dafür ist und die Quittung dafür ist, wie fehlgeleitet der Wahlkampf war.
Und wenn man nach Umfragen geht, also es gab jetzt eine neue Forsa-Umfrage, da liegt die Union bei 25%, die AfD bei 24%. Es gibt aber auch eine Allensbach-Umfrage, die sagt, die CDU bei 29,5%, die AfD bei 21%. Also da muss man vielleicht auch noch mal ein bisschen noch den längeren Trend abwarten. Trotzdem, wenn man nach dem Vertrauen in Friedrich Merz, wenn man das befragt, dann halten ihn nur noch 28% für vertrauenswürdig. Anfang Dezember waren das noch 36%. Auch das kein wirklich hoher Wert. Herr Alford, wie kann denn Friedrich Merz wieder Vertrauen gewinnen?
Also erstmal diese ganze, bei den Umfragen, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es auch hinaus. Wenn ich sage, Friedrich Merz hat vor 4 Wochen das gesagt, jetzt ist die Wahl vorbei, jetzt will er das machen, es sieht so aus und es wird so dargestellt. Halten Sie das für Wählertäuschung? Dann werden 80% sagen, Wählertäuschung. Ohne das weiter zu hinterfragen, genauso sagen aber Mehrheiten, wir brauchen das Geld für die Infrastruktur. Das ist ja auch offensichtlich, wir brauchen das Geld für Verteidigung. Also diese ganze Umfrageaufgeregtheit teile ich nicht. Ich wundere mich auch ein bisschen hier in der Runde. Wir sind jetzt so in der Position, also es wollen jetzt alle im Nachhinein schon alles besser und alles schon immer gewusst haben. Und es war völlig klar, dass das ja nie so funktionieren könnte. Ich will nur ein Beispiel nennen, Steuerpolitik. Da hieß es immer, das ist völlig illusorisch. Man hat da Einnahmeausfälle, die die Steuerreformen der Union angeblich verursachen würden, hingerechnet. Im ersten Jahr 60 Milliarden. Es war aber bewusst vorgeschlagen, in vielen Schritten, in 5 Schritten über die Jahre hinweg aufbauend. Im ersten Jahr wären die Ausfälle bei 9 Milliarden gewesen. Damit lässt das angebliche Loch bei den Ausfällen, was nicht finanzierbar gewesen wäre, ist, hat schon eine ganz andere Größenordnung. Insofern, im Nachhinein sagen jetzt viele, das hätte man alles schon immer wissen müssen. Richtig ist, was bekannt war, sind 2 Punkte, nämlich Infrastruktur. Das war nichts Neues. Bekannt ist auch, wenn auch viele das nicht wissen wollen und jetzt der Herr Bundeskanzler Scholz vor der letzten Wahl 2021 behauptet hatte, es gäbe in Deutschland kein demografisches Problem und wir hätten mit der Rente kein Problem. Es wissen auch alle, dass wir mit der Demografie ein Problem haben und dass die Babyboomer jetzt in Rente und Pension gehen. So, die beiden Probleme waren bekannt.
Und Verteidigung auch.
Ja, Verteidigung im Grundsatz auch. Die außenpolitisch dramatische Zuspitzung, dass Herr Trump da mit Zelensky veranstaltet hat im Weißen Haus. Und dass es plötzlich so aussah, als könnten die Amerikaner auch in dieser Zuspitzung aus der NATO austreten. Das war nun nicht ganz klar. Und dass wir in der Wirtschaft das 3. Rezessionsjahr in Folge haben, erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik. Mit allen Folgen von Steuerausfällen bis höheren Sozialkosten. Das war so auch nicht ganz klar. Also es hat sich schon das eine oder andere verändert, aber es hat sich vor allem eines verändert. Und das muss man auch klipp und klar sagen. Nochmal, die Union hat nicht 50% der Sitze, die SPD hat nicht 50% der Sitze. Und natürlich muss man sich dann fragen, ich bin sicher, dass die SPD unverändert für eine Bürgerversicherung ist. Die wird nicht kommen. Da wird aber niemand über Wählertäuschung klagen. Und ich bin genauso sicher, dass Friedrich Merz unverändert eine überaus positive Einstellung zur Schuldenbremse hat. Aber es gibt jetzt nur, Sie haben es vorhin gesagt, eine Regierungsmöglichkeit mit der SPD. So, und die müssen irgendwo zusammenkommen und da müssen sich Positionen irgendwo verändern.
Also wo Sie natürlich einen Punkt haben, ist, wir haben natürlich auch als Medien Monat und Jahre lang über eine Ampelkoalition geklagt, die nicht in der Lage war, Kompromisse zu finden, sondern die sich permanent gestritten hat. Jetzt haben wir mal 2 Lager, 2 Seiten, 2 Parteien, die daran arbeiten, Kompromisse zu finden. Und dann ist auch wieder nicht gut. Also da kommen wir natürlich auch selbst ein Stück weit in ein argumentatives Dilemma. Da würde ich Ihnen schon einen Punkt zustellen.
Aber ich würde diese Frage der Glaubwürdigkeit des Vertrauens schon noch mal eigenständig beobachten. Weil das ist ja das Problem, mit dem wir jetzt seit fast 20 Jahren konfrontiert sind, dass wir ein zunehmend wachsendes Misstrauen in Politiker, in Parteien, in Institutionen haben, die gewählt werden, die wichtig für das tägliche Leben sind. Und insofern kann man die Kommunikation nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und wir haben auch eine dramatische Veränderung der Wahrnehmung. Schauen Sie mal, im Jahre 2002, Bundestagswahlkampf, hat Eichel unzureichende Daten von Wirtschaftsforschungsinstituten in die Gesprächslage gebracht. Danach hat die CDU einen Lügenausschuss im Bundestag nicht nur beantragt, sondern auch durchgesetzt, der 34 Mal getagt hat. Heute würde niemand auf die Idee kommen, jetzt zum Vorgehen von Merz einen Ausschuss im Parlament zu etablieren.
Und ist das gut oder schlecht?
Das ist insofern positiv, weil wir nach vorne schauen müssen. Wir würden uns zu sehr belasten, wenn wir jetzt eine Debatte führen über das, was in den letzten Monaten passiert ist und das auf die Ebene des Parlaments setzen, das in den Fokus der Öffentlichkeit setzen. Und es ist schlecht, um das auch klar zu sagen, weil diese ganze Kommunikation schlecht war, weil sie das Vertrauen, und zwar in der eigenen Partei. Die eigene Partei wird das Problem sein. Die eigene Partei ist möglicherweise
möglicherweise nicht mehr bereit, in der Stärke, in der Emotionalität ihm das Vertrauen zu schenken, was notwendig ist, um die Dinge anzugehen. Die werden ja nicht einfach.
Aber ich freue mich sehr, dass Sie so viel Sorge um die innere Einstellung
der Union machen. Ganz viele, weil diese Koalition wird ja nur existieren, wenn zwei Parteien belastbar sind. Insofern ist das keine Bagatelle.
Aber wäre es dann, Frau Dunst, nicht einfach... Hätten sich dann vorher die Parteien nicht mehr trauen müssen, auch im Wahlkampf klarzumachen, das würden wir gerne machen, aber man muss natürlich davon ausgehen, dass wir nicht alles umsetzen können, also wenn es um Kommunikation geht.
Ich glaube, es wäre hilfreich gewesen, wenn die SPD hat das ja auf ihre Weise gemacht, wenn wir bei Herrn Merz bleiben, dass er es nicht in dieser Absolutheit sagt. Also ein Beispiel: Richtlinienkompetenz. Er hat gesagt beim Thema Migration, er werde am ersten Tag einer Kanzlerschaft anweisen, dass irregulär nach Deutschland einreisende Migranten zurückgewiesen werden. Das verstößt gegen europäisches Recht. Das ist gar nicht so einfach. Aber es war erstmal natürlich so ein Aufrüttler für Leute. Ich bleibe noch mal bei denen, die gesagt haben, ich habe die AfD nicht gewählt, weil Herr Merz mir ein Programm angeboten hat, wo ich gedacht habe, das wird er dann durchsetzen. Und dann bröckelt das alles. Und da bin ich bei der Frage nach der Kompetenz, weil das schon eine Irritation auslöst. Also da will jemand dieses Land regieren, die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Der muss sich mit Putin, mit Trump und mit allen sehr hart auseinandersetzen. Und er macht innenpolitisch schon den Eindruck, dass er in vielen Dingen nicht sattelfest ist. Eine Sache zum Koalitionsverhandlungsauftakt am Freitag. Da hat er sich einen kurzen Moment genommen, um die Tarifparteien des öffentlichen Dienstes für eine Einigung in der Nacht zu loben. Es war der Schlichterspruch. Mhm. Es ging noch nicht um die Einigung. Und das ist bei einem Wirtschaftsmann wie Friedrich Merz, dass man erstmal irritiert ist und denkt, das hat der auf der Pfanne, das liest der nebenbei und dann weiß der das. Und das hat sich jetzt ganz schön gehäuft. Und
also dass die fehlende Regierungs- oder Regierungsverantwortung dann
doch einerseits fehlende Erfahrung, ja, und andererseits macht er mir manchmal den Eindruck, dass er nicht wirklich in diesen Themen ist. Und im Wahlkampf wäre es sicherlich besser gewesen, es nicht eben so absolut zu sagen, weil daran kann man ihn messen. Erster Tag Richtlinienkompetenz, Zurückweisung an der Grenze. Und wir werden den ersten Tag erleben, da passiert überhaupt nichts an der Grenze. Dann, wir werden die Schuldenbremse, das haben wir gerade angesprochen, und dass er dafür den alten Bundestag bemüht, dass der das noch mitmacht, ist ja, das wusste er wirklich vorher, wenn er eine Schuldenbremse lockern wollte. Er wusste, das ist im alten Bundestag eher möglich.
Aber Herr Alford hat es ja eben gesagt,
die
Bevölkerung unterstützt das sehr. Also man kann ja auch sagen, da ist jemand jetzt sehr pragmatisch zupackend und der macht es jetzt, setzt es jetzt um.
Ja, aber er hat ja im Wahlkampf das Gegenteil gesagt. Und und man hätte dann sagen müssen, die Angebote waren im letzten Jahr vom SPD-Fraktionsvorsitzenden Mütze nicht ganz klar an Herrn Merz gerichtet worden. Lassen Sie uns das im alten Bundestag noch beschließen. Das wollte er aus wahlkampftaktischen Gründen genau nicht tun.
Und das hat ja auch den Verdacht genährt, dass es gar nicht um ein praktikables Vorgehen geht, sondern darum, den Politikwechsel in einer präsidialen Form zu kommunizieren. Und wenn man so will, so ein bisschen diesen Spirit von Trump. Mhm. Also die Dinge sind doch zu machen, wenn man nur will. Mhm. Und damit kann man anknüpfen an eine ungeduldige Bevölkerung, die ja in der Tat sagt, warum kriegt ihr das nicht hin? Warum dauert das so lange? Wie kann das sein, dass die Dinge nicht schon längst geregelt sind? Und in diesem Bündnis mit einer bestimmten Emotionalität und einer bestimmten politischen Lage, die wir weltweit haben, ist er jetzt konfrontiert mit einer strukturell fest verankerten Verhandlungsdemokratie. Mhm. Und diese Verhandlungsdemokratie funktioniert nur in kleinen Schritten.
Ja, der Generalsekretär der Union, der CDU, Linnemann, hat ja auch gesagt, man soll diese Koalition einfach mal machen, Koalition nennen. Einfach mal machen ist ja so ein Wort, das er sehr oft benutzt hat. Herr Medig, ist das auch eine Wählertäuschung, weil man eben nicht einfach mal alles so machen kann, weil das schwieriger, weil die Prozesse eben komplizierter sind, weil man weiß, die EU gibt und all das? Ist das gerade ein guter Begriff?
Ich finde sozusagen diesen Vorwurf an Friedrich Merz aus den eigenen Reihen, er verrate da bestimmte Werte, auch gerade ordnungspolitische Orientierung und auch eigene Überzeugung, der ist ein Stück weit kurios natürlich auch, wenn man sich mal sozusagen in der Geschichte ein bisschen umguckt und die bisherigen CDU-Kanzler sich anguckt. Ja. Also die natürlich ähnlich agiert haben, auch was Schuldenpolitik angeht, sogar Steuererhöhungen. Also wir erinnern uns an Helmut Kohl, in dessen Zeit fällt die Einführung des Soli, ja, mit der auch die Deutsche Einheit finanziert hat, Angela Merkel, die teuerste Rettungspakete in der Finanzkrise, auch der Euro-Krise aufgelegt hat und so. Also dieser Machtpragmatismus und diese Bereitschaft auch eine sozusagen zu Kehrtwenden, die ist inhärent, würde ich sagen, bei CDU-Kanzlern. Insofern bewegt sich Friedrich Merz da eher in der Tradition seiner Vorgänger als im Bruch.
Und bei SPD-Kanzler so, nicht?
Damit wir es schön ausgewogen haben. Herr Schröder, ich meine jetzt nicht den Herrn Schröder, der hier sitzt, sondern der ehemalige Bundeskanzler, hat 1998 den Demografiefaktor abgeschafft, kam dann nicht als Wahllüge, der hat da wirklich dran geglaubt, in dem Moment, als er es im Wahlkampf propagiert hat, hat dann aber kurz nach der Wahl gemerkt, verdammt nochmal, die Demografie ist doch, wie sie ist, hat ihn dann unter anderem Namen wieder eingeführt. 2005 hat er gesagt, Merkel-Steuer, das ist teuer, 2% Mehrwertsteuererhöhung geht auf keinen Fall. Danach hat die SPD mit der Union zusammen 3% gemacht. Also insofern, auch da gab es veränderte Dinge, aber nicht so dramatisch verändert wie jetzt. Man kann es wirklich nicht anders sagen. Und ein Teil der Wahrheit ist auch mit dem Vortrag von Herrn Kukies bei den Koalitionsverhandlungen erst ans Tageslicht gekommen. Manches war bekannt. Ein Teil der Wahrheit ist ans Tageslicht gekommen in dieser Dramatik. Und wir haben Reformstillstand in Deutschland seit 2008. Ist nichts passiert. Wir müssen jetzt unter den schlechtesten Rahmenbedingungen, die wir in den letzten 20 Jahren haben, mit Wirtschaftskrise, alles dabei, außenpolitischer Bedrohung, demografischer Lage, müssen wir jetzt den Stillstand von 20 Jahren überwinden. Insofern
trotzdem,
ist die Herausforderung...
Trotzdem, das hätte man vorher doch sagen, klarer machen können. Ja, das hatte doch im Wahlkampf klarer... Ja, und wir hatten damals zu diesen Zeiten, die Sie gerade, oder die Beispiele, die Sie genannt haben, da gab es noch keine AfD im Bundestag und eine AfD mit solchen Ergebnissen. Also ist das nicht auch ein Unterschied, dass da jetzt eine Partei sitzt, die auf eine ganz andere Art genau davon profitiert?
Ja gut, wir können natürlich alle, diese Partei immer herbeireden, auch die entsprechenden Umfragen zitieren. Und wir können auch ständig betonen, das lehne ich übrigens auch ab, immer mit dieses Wort von der letzten Patrone halte ich für geradezu gefährlich, weil wir jeden Bürger, der aus einer schlechten Laune heraus irgendeine Unpässlichkeit hat und sagt, wenn ich diese Rentenerhöhung, diese Straße und diese Busverbindung nicht kriege, dann hat die Demokratie versagt und dann wähle ich diese Partei. Den liefern wir auch Vorwände. Also man sollte es ein bisschen tiefer hängen, ein bisschen unaufgeregter sehen. Es hat im Wahlkampf unterschiedliche Schwerpunkte gegeben. Friedrich Merz ist nach wie vor, ist meine feste Überzeugung, innerlich bei der Schuldenbremse. Die Union ist eher bei der Schuldenbremse angesiedelt. Die SPD war schon immer skeptischer bei der Schuldenbremse. Aus der SPD sind
sie
Anfang...
Sie hat sie durchgesetzt.
Ne? Mit durchgesetzt, und Peter Struck, das waren auch noch... gut, aber... Die SPD hat sie mit durchgesetzt, aber in den letzten Jahren waren sie zusehends skeptisch und selbst ein Hochwasser im niedersächsischen Oldenburg Anfang 2024 diente schon als Vorwand für SPD-Politiker, um zu sagen, die Schuldenbremse muss weg. Also insofern hat die CDU zu 150% die Schuldenbremse verteidigt. Bei der SPD wollten viele 0% haben. So, und jetzt sind wir irgendwo bei einem Ergebnis von, sage ich mal, 75%, nämlich die SPD. Die Schuldenbremse bleibt, das ärgert auch manche in der SPD und wird sie bald wieder ärgern, wenn das frische Geld verteilt ist.
Die Union
hat drei Löcher in der Schuldenbremse zugelassen, was mich persönlich nicht sonderlich befriedigt, das gebe ich auch zu. Aber es ist eine Mittellösung irgendwo.
Ja, aber wir sprechen doch über die Belastungsfähigkeit einer Koalition in spe, die es ja noch nicht gibt. Wir machen uns Gedanken darüber, was für ein Potenzial, was für eine Tragfähigkeit hat dieses Projekt der kleinsten, großen Koalition, die wir je in Deutschland hatten. Klar. Und dann müssen wir sprechen, wie belastbar sind die beiden Parteien nicht nur in der Fähigkeit, Abstimmungen durchzusetzen, sondern sich programmatisch so festzulegen, dass ihre Mitglieder, ihre Wähler wissen, wo
sie zugehören wollen. Und da können wir erstmal feststellen, dass die Union sich einen schlanken Fuß gemacht hat in der Opposition, indem sie die politische Ökonomie dieser Bundesrepublik Deutschland unangemessen reflektiert hat, unangemessen darauf sich konzentriert hat, welche Aufgaben jetzt gemacht werden müssen. Und sie hat sich dann, ohne für die Wähler und Mitglieder das nachvollziehbar machen zu können, von einem auf den anderen Tag auf die Konzepte derjenigen konzentriert, die sie vorher durch den Kakao gezogen hat. Und das irritiert zutiefst. Also, ja. Und da ist doch die Frage, was für ein Potenzial hat die Union und ist sie in der Lage, nachvollziehbar zu machen, warum sie zu diesem Ergebnis gekommen ist? Weil die SPD hatte überhaupt nicht die Erwartung, dass die Union von einem auf den anderen Tag in der Frage des Sondervermögens, der Reform, der Schuldenbremse so schnell ist, sondern man hätte vielleicht erwartet, dass man die Verteidigungsausgaben vor die Klammer zieht, dass man dann sagt, okay, wir bauen jetzt ein Programm zusammen und dann muss man schauen, wie die Dinge weiter sich entwickeln. Ja. Und dann hätte der Kanzler in einer Rede zur Lage der Nation erklären können, dass das alles zu wenig ist und dass man leider doch jetzt zu Maßnahmen greifen muss, die man vorher eher skeptisch
gesehen hat. Ich möchte hier nicht die Union erklären, aber Sie haben jetzt vorhin gesagt, wir müssen nach vorne gucken und wir haben doch genug Probleme im Land. Und jetzt haben Sie gerade hinter der Kommastelle erstmal die letzte Wahlperiode noch abgearbeitet. Mir geht es jetzt ums nach vorne gucken. Und der alte Bundestag hat aber schon nach der Bundestagswahl beschlossen mit den Stimmen der Unionsabgeordneten. Insofern ist die Union ein Stück weit in Vorleistung getreten, was ihre Auffassung von der Schuldenbremse betrifft, diese Ausnahmen beschlossen. Es ist jetzt Geld da. Das kann ein Segen sein, wenn man es investiv und effektiv ausgibt. Es kann ein Fluch sein, wenn es konsumtiv ausgegeben wird. Nur zu mehr Staat fährt. Es kann beides sein, aber es kommt jetzt darauf an, dass man es richtig macht und dass man es gemeinsam macht. Insofern ist da doch ein gemeinsames Projekt erkennbar. Und jetzt müssen die beiden sich einigen. Lassen Sie uns doch eine Koalitionsvereinbarung dann bewerten, wenn sie da ist. Und wenn dann am Ende gilt der Satz des französischen früheren Außenministers Briand, ein Kompromiss ist dann vollkommen, wenn alle unzufrieden sind, dann sind wir doch alle mit unserer Unzufriedenheit auch zufrieden.
Ja, die Frage ist, ob die Wähler dann unzufrieden sind und was das heißt, Herr Medig. Ist das, wenn die Frage, dass das klar ist, man muss Kompromisse schließen, ist ja immer die Frage, wer hat es denn am meisten bewegt? Welche Rolle spielt es, dass die SPD nur noch 16% hat? Also wenn wir mal auf die SPD schauen, gibt es da auch Punkte, wo Sie glauben, dass die Basis eben wirklich große Probleme mit haben wird und dann vielleicht sagt, wir sind so enttäuscht von Wahlversprechen, dass die nicht eingehalten werden, dass wir dem nicht zustimmen?
Also mein Gefühl ist ehrlich gesagt, dass das kein größeres Problem wird beim Mitgliederentscheid, weil auch der Sozialdemokratie natürlich bewusst ist, dass das die einzige Chance ist, an die Regierung zu kommen und die unangenehme Rolle zu vermeiden, hinter der AfD auf der Oppositionsbank zu sitzen. Das ist, glaube ich, was sozusagen regelrechte Panik in der SPD auslöst und durchaus auch eine Kompromissbereitschaft bei den Sozialdemokraten auslöst. Also ich kann mir kaum einen Koalitionsvertrag, vor allem nach den Sondierungen, wie sie jetzt geschehen sind, vorstellen, wo die SPD sagt, nee, also da machen wir jetzt wirklich nicht mit. Es gibt hier und da natürlich großen Unmut, zum Beispiel in der Asylpolitik schon nach den Sondierungsergebnissen. Dass diese Partei das allerdings daran scheitern lässt, das sehe ich ehrlich gesagt nicht.
Mhm. Frau Dunz, wie schätzen Sie das ein? Hat die SPD bis jetzt gut verhandelt? Oder ist es mehr, dass sie Glück hat, dass Merz eingesehen hat, dass er doch die Schuldenbremse locker muss bei Verteidigung und die Sonderausgaben braucht?
Also die Union hat die SPD ja in die starke Position gebracht, überhaupt trotz 16,4% nur und schlechtestem Wahlergebnis in der Geschichte der SPD groß auftreten zu können. Und sie hat natürlich mit diesen 500 Milliarden Euro Sondervermögen und Lockerung der Schuldenbremse eine Menge erreicht. Ich finde persönlich, jetzt muss der Union was gegeben werden, weil das geht nicht. Also so da rein zu starten und dann zu sagen, aber wir hätten gerne noch alle anderen Punkte, die werden sich bewegen müssen. Das, was wir hören, ist auch so, dass sie sich bei den Finanzen wohl bewegen wollen und vielleicht noch irgendwo eine kleine Steuererhöhung wollen. Es wird ja immer noch über Erbschaft, Vermögensteuer, Kapitalertragssteuer und alles Mögliche gesprochen. Aber
was könnte das sein?
Das, glaube ich, ist noch, das ist noch im Fluss. Okay. Ich finde, dass die SPD sich sehr klar sein sollte über ihre Verantwortung. Ich finde sehr wohl, dass sie ganz klar einräumen sollte und überarbeiten sollte, was sie falsch gemacht hat beim Bürgergeld. Sie ist die traditionelle Partei der Arbeiter gewesen und sie ist wahrgenommen worden als Partei der Bürgergeldempfänger. Und die Mitte der Arbeiterschaft hat sich wirklich alleingelassen gefühlt. Ich finde, sie muss sich da einen ordentlichen Ruck geben. Sie muss da was aus meiner Sicht auch bringen. Und wenn wir ich will nicht auf die letzte Patrone, das war, glaube ich, ein Zitat von CSU-Chef Markus Söder ausgerechnet, der das gesagt hat. Trotzdem müssen die sich ganz klar machen bei dem, was im Moment sich entwickelt, welche Verantwortung sie haben. Sie haben vielleicht die schwierigste Lage vorgefunden nach einer Wahl seit vielen Jahrzehnten, aber sie müssen für diesen Konflikt, für diese Koalition, zu diesem Kompromiss bereit sein, dass beide etwas geben. Und bei aller Enttäuschung über Herrn Merz muss es auch der SPD genauso wichtig sein, dass er Erfolg hat, wie die eigene Partei. Also ich habe neulich mal so einen Spruch gehört, wählen wir jetzt immer im Winter? Nee, wenn wir es früher platzen lassen, dann wird es wieder September. Das mag so ein bisschen schwarzer Humor gewesen sein, aber da würde ich sagen, nicht mal dran denken. Und was man auch nicht vergessen darf, wenn Herr Klingbeil ins Kabinett kommt und Vizekanzler wird, ist das der Nächste, der keine eigene Regierungserfahrung hat. Also die müssen sich schon dann gegenseitig was gönnen können, sich gegenseitig stützen und sich vor allem vertrauen. Und diesen Vorschuss an Vertrauen oder Hoffnung, finde ich, hat Herr Merz auch verdient und gleichermaßen damit ein möglicher Vizekanzler Klingbeil. Mhm.
Trotzdem, aber wenn man es etwas grundsätzlicher mal betrachtet, Herr Schröder, wie gewinnt man ja wieder mehr Vertrauen zurück? Letztendlich ja ganz grundsätzlich in Politik, weil daran mangelt es ja tatsächlich. Liegt es dann doch an den handelnden Personen, an der Kommunikation? Bei Olaf Scholz wurde immer gesagt, es lag an der Unfähigkeit, wirklich zu kommunizieren. Also wie gewinnt man Vertrauen zurück?
Also zunächst mal sind die Bedingungen für gelingende politische Kommunikation viel schwieriger geworden als auf die Zeiten, auf die wir häufig verweisen und sagen, da haben die das doch hinbekommen, ein Helmut Schmidt oder ein Konrad Adenauer, die haben eine klare Ansage, eine klare Anmutung gehabt, da wussten die Leute, wo es lang geht, weil in einer Zeit von Social Media, einer Zeit eines sich strukturell verfestigenden Vertrauensverlustes in diese Personen ist erstmal die Misstrauensbekundung das Maß der Dinge. Insofern haben wir jetzt eine Koalition der geteilten Verantwortung, die Chance hat, wieder Vertrauen zurückzugewinnen. Und ich denke, dass dieses Paket, was da jetzt durch den Bundesrat und damit auch ins Gesetzblatt kommt, das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Wie gewinnt man Vertrauen zurück? Man muss authentisch sein, man muss zu dem stehen, was man sagt und man kann nicht laufend springen. Das ist einfach irritierend. Das führt zu Desorientierungen.
Aber das ist ja genau, muss man zu dem stehen, was man sagt? Also wenn wir jetzt aber dann sehen, dass es eben dann nicht funktioniert, ist dann auch wieder eine Frage der Kommunikation.
Das sind ja die Beispiele von Ihnen vollkommen richtig. Ja. Also Politik ist ja nicht, dass man das immer schon Geglaubte fortsetzen kann, sondern Politik ist ein Lernprozess. Und insofern muss man sich auf neue Situationen auch einstellen. Man muss neue Antworten geben. Man muss aber auch plausibel machen, wie ist man zu diesen Antworten gekommen. Das heißt, das Erklären, das Erzählen, die Narrative spielen schon eine herausragende Bedeutung. Die Personen spielen eine Bedeutung.
Also zwei große Versprechen, die jeder kennt, ist die Rente ist sicher und das Versprechen der blühenden Landschaft.
Ja, aber wenn ich bei dem Geld noch mal anfangen darf. Wir haben natürlich eine Versauung der Landschaft durch Corona. Weil bei Corona ist Geld geflutet worden. Da hat keiner gesagt, boah, toll, dass der Staat jetzt diese Maßnahmen ergreift, sondern alle haben das als ganz selbstverständlich genommen. Und in dem Maße, in dem Dinge selbstverständlich genommen werden, ist es auch schwierig, dafür eine Plausibilität der Anstrengung, des Kompromisses und des verantwortlichen Verhaltens herstellen zu können.
Ich finde, Glaubwürdigkeit hängt, ich sage es nochmal, im Wesentlichen an den Ergebnissen. Die Leute können bestimmte Dinge nicht mehr hören. Gerede über Bürokratieabbau zum Beispiel, wenn immer mehr aufwächst, fühlbar für die Leute, für die Unternehmen aufwächst. Also es gibt viele Beispiele, die Ergebnisse zählen. Und die Ergebnisse könnten jetzt mit der Koalition, wenn die auch dieses Geld sinnvoll nutzen, könnten besser werden. Und es könnte ein Startschuss sein. Ich sage bewusst könnte. sondern wir können jetzt, alle dazu beitragen, indem wir sagen, wir geben, Sie haben gesagt, Vertrauensvorschuss, wir geben ein Stück weit Vertrauen. Und wir sind alle, wenn wir am Ende einer Koalitionsvereinbarung, alle, die hier sitzen, auch ein bisschen unzufrieden sind, ist vielleicht gar nicht so schlecht. So. Und wir können jetzt den ganzen Tag uns alle in unseren Kreisen bewegen und können überall diese Unzufriedenheit verbreiten. Oder wir können sagen, es ist jetzt eine Gelegenheit da, es ist auch ein maximaler Druck da und ein Momentum. Es muss auch was passieren, von der Wirtschaft bis zur Außenpolitik. Und wir erleichtern das
auch diese Umfragewerte. Bildet sich das ja auch ab. Wir haben auf der einen Seite ganz schlechte Umfragewerte für den Kanzler ins B und haben auf der anderen Seite sehr hohe Umfragewerte für das Verteidigungsbudget, für das Sondervermögen und für diese ganzen Aktivitäten. Das würde ja in etwa in Ihre Richtung gehen, dass wenn man auf diese Ergebnisse aufbaut, dass man dann durchaus Vertrauen aufbauen kann. Jetzt kommt aber mein Corona-Beispiel. Man muss es schon erklären, man muss es schon nachvollziehbar machen.
Das hat man ja auch nicht genügend gemacht. Nee,
ich glaube, dass sozusagen das mit dem positiven Spirit, das würde ich absolut unterstreichen. Das gilt aber natürlich auch für die beteiligten Parteien in einer Koalition. Ja? Und das haben wir nun in der Ampelkoalition erlebt, was da an Misstrauen entstehen kann, ja, wenn permanent der Eindruck entsteht, die streiten nur. Ja. Und das hatte mit der Geldfrage zu tun, ja, klar. Ich meine,
nicht nur,
aber es ist der Eindruck entstanden, als würde diese Koalition im Grunde genommen jede Woche um kleine Pfennigbeträge sich streiten. Das könnte jetzt eventuell vermieden werden. Es ist Geld da. Es sollte jetzt nicht dazu führen, dass sozusagen sämtlicher Reformeifer irgendwie über die Wupper geht. Aber eine gewisse Flexibilität an der finanziellen Front kann auch zur Befriedung sozusagen der eigenen Koalition beitragen. Ich glaube, dass das ein ganz wesentliches Element dafür ist, dass Menschen Politik wieder anders betrachten. Also wenn es etwas ruhiger zugeht. Ich meine, es kommt nicht von ungefähr, dass die Koalition in Nordrhein-Westfalen und in Niedersachsen von Herrn Wüst und Herrn Weil, die halbwegs geräuschlos funktionieren, auch populäre Regierungen sind. Ja.
Aber ich wollte nur einen Punkt noch abschließen. Ich finde ganz wichtig auch, dass wir den Leuten in der Breite, wir alle, besser erklären, wir haben ein Verhältniswahlrecht. Das ist in der Mehrheit der Leute auch gewollt. Das empfinden die Deutschen als gerecht. Das führt aber auch eben dazu, dass es immer Koalitionsregierungen gibt, dass es die Verantwortlichkeiten nicht so klar erkennbar ist. Und weil jetzt alle über den großen Teich schauen, ob mit Schrecken oder mit Freude bei gewissen Leuten hier, der macht 1:1 oder sogar noch mehr als das, was er versprochen hat. Der hat aber auch überall die entsprechenden Mehrheiten. Das muss ja nicht immer zu guten Ergebnissen führen. Wir müssen hier die Schwierigkeiten auch von Koalitionsregierungen und die Schwierigkeiten dieses Miteinanders auch ein bisschen erklären. Nochmal, und wenn wir uns immer nur über die Unzufriedenheit äußern, dann kommen wir alle zusammen nicht weiter.
Aber es gibt eben eine große Opposition. Es gibt die AfD und die Linken, die dieser Unzufriedenheit nun genau sehr viel Raum geben. Und das wird ja wahrscheinlich auch nicht weniger. Und es wird auch schwieriger im neuen Bundestag. Frau Dunz, nochmal, wie schafft man es, eben mehr Vertrauen ja zurückzugewinnen? Wie sehr hängt das an einzelnen Personen? Wie schafft man das?
Ich glaube, dass eine ganz wichtige Komponente ist, auch über Fehler zu sprechen und zu sagen, man hat, Sie haben gesagt, ein lernender Prozess für Politiker. In der Wissenschaft ist das so, dass das dazugehört. Man lernt dann aus dem Fehler, nur denen wird das natürlich total verziehen. Und dann sagt man, gut, dass sie das jetzt... das ist positiv. Das kann in der Politik nicht so sein. Aber so mal so ein ehrliches Wort, was ja auch menschlich ist, weil man das im Alltag ja selber weiß. Also man weiß ja, dass man Fehler gemacht hat.
Wir hatten doch nun gerade das Beispiel Corona und das wird nicht aufgearbeitet.
Es gibt keine Enquete-Kommission,
keinen Untersuchungsausschuss.
Das ist zum Beispiel ein Beispiel, ich erinnere mich da an Herrn Spahn, der als Gesundheitsminister gesagt hat, wir werden uns viele Fehler verzeihen müssen. Und diese Fehlerkultur ist nicht da, der Kompromiss kommt abhanden und die Bereitschaft in der Bevölkerung, das, was Sie sagen, dass das klar sein muss. Eine Koalition muss Kompromisse schaffen und deswegen muss der eine und die andere was geben. Das muss stärker einsickern und vielleicht klar zu machen, dass Fehler, die man ausräumen kann, auch nicht so schlimm sind. Also alles, was man wieder ändern kann oder im Nachhinein untersuchen kann, das halte ich für ein Vertrauensgradmesser. Und das andere ist, dass dieses dass wir trotzdem uns damit beschäftigen müssen, wie es in Amerika jetzt produziert wird, an unfassbaren Gebaren die Demokratie abzuschaffen, dass wir doch versuchen, dass auch in der Politik wieder mehr Anstand einkehrt. Da würde ich sagen, sind auch die Medien mit beteiligt, was wir wie durchs Dorf treiben sozusagen. Und dass man auch es spiegelt, was nicht in Ordnung ist, wo rote Linien überschritten werden. Und klarer miteinander redet. Das Beispiel ist Boris Pistorius, der immer als klare Kante Politiker trotz seines Aufrufs, Deutschland müsse kriegstüchtig werden, wo sich die halbe Nation erstmal total erschrocken hat. Und hinterher ist er genau dafür wertgeschätzt worden, dass er es erklärt hat, auch eine sehr heikle Geschichte erklärt hat.
Und es ist aber trotzdem schwierig, es wird ja jetzt auch, oder die Union hat ja klar gesagt, wir schaffen das Heizungsgesetz ab, das Cannabis-Gesetz soll wieder verändert werden. Ist das nicht aber auch schwierig, Herr Medig, wenn gerade was lange verhandelt wird, dann umgesetzt wird und dann wieder zurückgenommen wird, ohne mal zu schauen, ist es wirklich sinnvoll gewesen oder nicht? Beim Heizungsgesetz soll ja auch nicht die ganz komplette Förderung weggenommen werden.
Der Name soll geändert werden.
Ja, aber das ist dann auch wieder so,
wenn man das Heizungsgesetz abschafft, schön, also viel Spaß mit den Handwerkern und denen, die die Wärmepumpen verkaufen. Ich bin ziemlich sicher, an dem Heizungsgesetz wird nicht so viel.
Gut, aber das sehen wir ja jetzt schon in den Sondierungen bzw. in den Arbeitsgruppen. Dass sich sozusagen dieser Geist da schon auch ein bisschen breit macht. Also es ist eben nicht so, dass sozusagen überall eine Fundamentalumkehr festgehalten wird. Also weder beim Heizungsgesetz noch in der Migrationspolitik noch beim Bürgergeld, muss man sagen. Also auch da ändert sich der Name und es auch an der Systematik durchaus was. Aber es wird jetzt auch nicht komplett abgeräumt alles. Und
aber das führt doch zu noch mehr Verdruss dann. Also wenn man vorher groß sagt, das Bürgergeld schaffen wir ab, Heizungsgesetz, Cannabis und dann
gut, da sind wir
sozusagen
wieder
derselbe Käse in der anderen Schachtel.
Das übrigens unterscheidet natürlich auch Friedrich Merz von Angela Merkel. Angela Merkel hat in ihren Wahlkämpfen natürlich nie den Mund so vollgenommen, weil sie immer schon sozusagen stärker vom Ende gedacht hat. Ja, das würde ich schon als entscheidenden Unterschied zwischen den beiden Politikern sehen. Ich würde trotzdem nicht sagen, dass Angela Merkel durchweg eine gute Kanzlerin war. Also viele Probleme, die wir jetzt haben, sind eng mit ihren großen Koalitionen verbunden. Ja. Aber das gehörte, würde ich sagen, zu einer Qualität.
Und sie hat das Geld ausgegeben, das damals reichlich vorhanden war.
Absolut.
Das jetzt fehlt, ohne bei der Infrastruktur und bei anderen Themen etwas voranzubewegen. Ja. Insofern
die Transformationsmüdigkeit
sind da viele Versäumnisse entsprechend passiert.
Ja. Und es ist natürlich nun besonders schwierig, weil wir in einer Zeit leben, die eben so herausfordernd ist, innenpolitisch und außenpolitisch. Also da kann man doch eigentlich auch kaum alles richtig machen. Also wie soll man damit umgehen? Wie ehrlich soll man da sein, Herr Schröder, auch mit der außenpolitischen Bedrohung?
Naja, da kann ich mich nur den Vorrednern anschließen. Also man muss schon sagen, was ist, weil das ist, glaube ich, ein wesentlicher Punkt, unter dem ein größerer Teil der Öffentlichkeit leidet, dass sie den Eindruck hat, der wird ihnen nicht reiner Wein eingegossen. Wie sieht das mit der Außenpolitik aus? Ich glaube, das Nadelöhr zur Außenpolitik, um geopolitisch die deutschen Interessen besser zu vertreten, ist Europa. Da gibt es auch eine starke Hoffnung, dass Merz anders als Scholz begriffen hat, dass, wenn man so will, die Achse Frankreich, Polen, Deutschland wichtig ist, um hier die Bedingungen zu schaffen, um deutsche Interessen besser zu realisieren. Weil alle wesentlichen Problemfelder, Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert sind, Klima, Migration, Export, sind nur über die europäische Konstellation wirklich voranzubringen. Und ich glaube, dass man diese Regierung am Ende daran messen muss, wie sie es schafft zu investieren und wie sie es schafft, Europa so zu reformieren, dass es eine gewisse Komplementarität zwischen dem deutschen Modell und den europäischen Konstellationen des nach vorne gibt. Und das heißt Handlungsfähigkeit für Europa, weil dazu gibt es keine Alternative. Und gleichzeitig haben wir eine komplette Unterthematisierung dieser europäischen Rolle, Notwendigkeit. Und das ist die Aufgabe, an der wir Merz, glaube ich, messen müssen. Und das Interessante ist, es gibt fast keine Erwartung gegenüber Merz. Und das ist seine Chance.
Absolut. Ah, okay. Und vielleicht sollte man auch noch mal, das geht noch nochmal in den Punkt, wir haben Koalitionsregierungen. Wir haben eine Partei, die kommt aus der Opposition. Die fand im Zweifel alles schlecht, was vorher passiert ist und will alles anders gerne machen. Sie haben die Stichworte genannt. Wir haben eine andere Partei, die kommt aus der Regierung. Die war in den letzten 24 Jahren 20 Jahre in der Regierung. Die findet im Zweifel alles super, so wie es ist und möchte gerne auf den Weiter-so-Knopf drücken. So, und irgendwo müssen sich beide aufeinander zubewegen. Und am Ende wird weder alles anders, noch wird alles weiter so gehen können. Oder weiter so gehen. Insofern müssen wir jetzt einfach dem ein Stück weit auch ein Vertrauen geben, dass da auf beiden Seiten die Einsichten sind, Frau Dunz hat es angesprochen, auf beiden Seiten die Einsichten sind, dass man da aufeinander zugeht und dass da was rauskommen muss. Wir müssen in der Sache ja vorankommen in dem Land. Ich glaube, das ist vielen Leuten schon klar.
Paradoxerweise kann ja ausgerechnet die miserable Vorarbeit der Arbeitsgruppen möglicherweise sogar eine Chance für Friedrich Merz sein, ja, weil da ist so wenig Reformeifer drin, da ist so wenig roter Faden drin, dass er nur an zwei, drei Stellen irgendwie wirklich was bewegen muss jetzt in den letzten Koalitionsverhandlungen. Und es gilt gleich als großer Erfolg von Friedrich Merz.
Prägend wirken, indem man die Formel für die vielen Spiegelstriche findet.
Und es muss dann auch wahrscheinlich schnell gehen. Also ich glaube, dass Wähler schon erwarten, dass sich schnell etwas ändert, obwohl es dauert, bis Brücken gebaut werden. Und also ganz herzlichen Dank, Frau Dunz, Herr Alpert, Herr Schröder und Herr Medig für die Diskussion. Herzlichen Dank Ihnen fürs Interesse. Morgen schauen wir mal wieder über den großen Teich und fragen Trumps Zollkrieg, welchen Preis zahlt die Weltwirtschaft? Denn wir warten ja alle darauf, welche Zölle denn jetzt Donald Trump ankündigen wird. Und jetzt geht's weiter bei Phoenix der Tag mit Constanze Abratzky. Bis dann. Tschüss.